Philipp.
Kai.
Grüß dich.
Hallo. Tachchen. Freut mich.
In seinem kleinen Einfamilienhaus am Rande Berlins treffe ich Kai Luther, Bassist der Band In Extremo, der erfolgreichsten Mittelalter-Rockgruppe Deutschlands. In den 80ern bei der Rockband Freigang.
Doch mein Alter sagt, du musst arbeiten und schuften, so wie ich.
Erinnerst du dich, wann und wie du die Musik der Scherben in der DDR kennengelernt hast?
Ja, tatsächlich weiß ich noch ziemlich genau. Ich glaube, da war ich dann in der 9. Klasse. Das muss so 1980, 81 gewesen sein, in einem Kulturhaus nördlich von Berlin in Velten. Und da habe ich Freigang gesehen. Ich hatte damals eine Freundin, die kam aus Hennigsdorf. Und da sind wir zum Konzert gegangen.
Aber ich will nicht mehr, was mein Alter ist. Nee, ich will nicht mehr.
Es war grauenhaft, das weiß ich auch noch, aber da habe ich zum ersten Mal einen Song von Tonschnelle Scherben gehört. Ich will nicht werden, was mein Alter ist. Und 3 Jahre später war ich dann selber Mitglied der Band.
Aber das heißt, man kannte und hörte die Scherben auch in der DDR.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, dass Freigang tatsächlich die erste Band war, die es damals gemacht hat.
Dass man die Scherben in der DDR nicht nur kennt, sondern dass sie dort eine riesige Fangemeinde haben, erfährt Rio, als er am 1. und 2. Oktober 1988 in der Werner-Seelenbinder-Halle in Ost-Berlin spielt. Es sind seine ersten Konzerte in der DDR. Die Scherben haben sich vor 3 Jahren aufgelöst und Rio ist seitdem solo unterwegs. Nur sein alter Jugendfreund Lanrue, Gitarrist und Songwriter der Scherben, spielt noch in seiner Band. Und obwohl der Termin für Rios Konzert nur klein in der Zeitung steht, sind die beiden Konzerte innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Aus der gesamten DDR reisen die insgesamt 13.000 Zuschauer an. Es ist ein Konzert, das in die Geschichte der Scherben und der untergehenden DDR eingehen wird. Vor allem wegen eines Moments.
Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird.
Mein Name ist Philipp Meinhold und ihr hört den Podcast Musik ist eine Waffe, die Geschichte von Tonsteine Scherben.
Aber Rio Reiser und die Scherben waren die größte Rockband Deutschlands, die es in der ersten Hälfte der 80er Jahre gab.
Ich glaube, dass sie so ehrlich sind und sich auch nicht vor einer hässlichen Wahrheit scheuen, aber trotzdem immer hoffnungsvoll sind auch.
Weil ich sah seine Verzweiflung nach Liebe, nach Zärtlichkeit, nach Sinn und Verstand. All das, was er geben wollte. Und auf der Bühne gab er das.
Der Textbezug, dass der auch heute noch stimmt. Also man könnte das auch heute noch mal rausbringen, es wäre genauso aktuell wie damals.
Dass da also das große Fragezeichen war, nach wie weit geht die Anpassung an das linke Establishment, also an die Grünen.
Folge 6. Dieses Land ist es nicht. Bei mir in dieser Folge ist dieses Mal kein Musiker, keine Musikerin, sondern eine sehr geschätzte Kollegin, Marion Brasch, 1961 in Ost-Berlin geboren, Schriftstellerin und Radiomoderatorin bei dem gleichen Sender, für den ich auch arbeite, Radio 1. Und begonnen hat sie als solche 1987 beim DDR-Jugendradio DT64. Hallo Marion.
Hallo Philipp.
Erinnerst du dich, wie du die Musik der Scherben kennengelernt hast in der DDR?
Ich meine mich zu erinnern, dass mein Bruder Thomas, der Mitte der 70er Jahre schon nach West-Berlin gegangen ist, mir von den Scherben erzählt hat. Aber wir hatten noch keine Platten.
Größere Brüder, glaube ich, auch im Westen ganz typisch, um die Scherben kennenzulernen. Wie kam man an die Musik?
Naja, also es gab die Omas, die irgendwie in den Westen fuhren und die Platten mitbrachten, oder man hatte irgendwie Kanäle und bekam über diese Kanäle Platten, Westplatten und so weiter. Und natürlich durch Mitschnitte im Radio. Also wir, wie wahrscheinlich jeder Jugendliche überhaupt, hat immer an Radios gesessen und die coole Musik, die irgendwo lief, mitgeschnitten.
Konntest du was anfangen mit der Musik, mit der Band?
Ja, total. Manchmal war es mir eine Spur zu plakativ, so die Texte, und sehr agitatorisch. Und von Agitation und Propaganda hatten wir ja im Osten mehr als genug. Also das brauchte ich nicht. Ich fand aber trotzdem, die waren ja dabei eben cool, weil sie wollten was und haben es sehr, sehr lautstark und mit so einer, ja, sehr starken Attitüde formuliert. Und das unterschied sie von anderen.
Im Westen waren sie 1970 die Ersten, die Rockmusik mit deutschen Texten gemacht haben, ohne dass es irgendwie peinlich oder nachgemacht klang. Also durchaus wegweisend. Würdest du sagen, sie hatten Einfluss auf DDR-Bands?
Das würde ich nicht sagen, weil, also vielleicht später auch auf so eine gewisse Attitüde, das schon. Aber es gab ja im Osten auch immer schon Bands, die deutsch getextet haben. Also, weil wir natürlich nicht Englisch singen durften, ne? Und insofern gab es so eine starke Kultur. Aber sie war natürlich stilprägend für so eine gewisse Haltung, also die sich später dann auch etablierte und auch bei den Punk und sogenannten anderen Bands manifestiert hat auch. Mhm.
Mit die Ersten, die sich an den Scherben orientieren und die regelmäßig ihre Songs covern, sind Freigang. Kai Luther erlebt sie 1981 in Hennigsdorf und wird 3 Jahre später selbst Teil der Band.
Wir hatten so 3-4 Nummern immer im Programm.
Welche waren das?
Jenseits von Eden, später. Ich will nicht werden, was mein Alter ist. Dann hatten wir, warte mal, ich kann mal gucken. Ich habe mich extra mal aufgelegt von den Halt ich in der Liebe fest natürlich. Den habe ich mir sogar rausgesucht, weil ich den toll fand.
All die Lügen geben dir den Rest. Halt dich an deiner Liebe fest.
Eigentlich haben die Scherben ja aus einer bundesrepublikanischen Realität geschrieben und Opposition. Mhm. Aber ihr konntet euch trotzdem dann darin wiederfinden.
Ja, natürlich. Also für uns war ja erstmal, so blöd es klingt, das war alles anti. Also alles, was gegen den Staat war, war erstmal gut. Und da hat endlich jeder Text irgendwie gepasst.
Ursprünglich gründen sich Freigang 1977 als Bluesband. In seinen Erinnerungen schildert der mittlerweile verstorbene Sänger André Greiner-Pohl, wie ihm ein Besucher 1980 am Rande eines Konzerts eine Kassette mit Scherbensongs zusteckt.
Ich komme abends nach Hause zu meiner Braut, will ein bisschen was zu fressen, hab ich bei Karstadt geklaut und ich sag zu ihr: Puppe, ey, ich bin heute zu geil. Und sie sagt: Mach dich, Junge, schalt den Fernseher ein.
Unter dem Einfluss der Scherben beginnt Greiner-Pohl, eigene systemkritische Texte zu schreiben. Das Ziel? Keine Coverband werden, sondern Songs schreiben, die denen der Scherben standhalten.
Wenn der Sensenmann dann kommt und mich holen will und mich fragt nach meinem Leben und ich bin so still, wenn mein Leben nur ein Plan war nach dem Schema F und ich niemals was riskiert hab wie Michael Polnareff, hab ich alles, alles, alles.
Was würdest du denn sagen, haben dann, also wenn man den Vergleich zieht, Freigang zu den Scherben des Ostens gemacht?
Na, eben, dass es einen gewissen politischen Anspruch hat, also jetzt ohne politisch zu sein, aber so diese Attitüde, dass man keine Rücksicht nimmt, wir waren ja, ich will nicht sagen Anarchisten, aber dass man keine Rücksicht nimmt vor Obrigkeiten, das war ganz wichtig, sich nicht zu verbiegen.
Als Luther 1983 zu Freigang kommt, unterliegt die Band gerade einem 2-jährigen Auftrittsverbot. 1985 wird sie unter 2 Bedingungen wieder zugelassen.
Das eine war, dass wir uns einen Texter besorgen, also wie absurd. Aber wir mussten aus dem offiziellen Pool uns einen Texter raussuchen, der künftig unsere Songs schreibt oder unsere Texte macht. Und das andere war, dass wir testweise das nächste halbe Jahr nur im Sputnik-Bereich spielen dürfen, wo die Berliner Ringbahn rumfährt, die es ja heute noch teilweise gibt. Das heißt, eigentlich durften wir nur im Stadtgebiet spielen, maximal noch Potsdam, Babelsberg und Nordberlin, Hennigsdorf, Velten.
Ich frag euch! Es gibt was, wofür man sterben soll. Ich sag euch, es gibt viel, wofür man leben kann.
Ihr erstes Konzert nach der Wiederzulassung spielt die Band trotzdem in Leipzig. Der Texterin erklärt sie, dass man natürlich nicht zusammenarbeiten werde. Anderthalb Jahre schlägt sich die Band so durch. Dann, im September 1986, tritt Freigang an der Landesgrenze zwischen Sachsen und Brandenburg auf.
Man ist da hingekommen und man hat halt schon gesehen, dass da viel zu viel Polizei da ist. Da war eigentlich klar, dass das das Ende sein wird heute. Und dass die natürlich auch drauf und dran waren, eigentlich nur auf einen Befehl gewartet haben oder auf irgendeinen Vorfall. Naja, und irgendwie, klar, wir waren natürlich auch frustriert, haben es dann auch drauf ankommen lassen und irgendwann wurde das Konzert beendet.
Das Konzert wird abgebrochen, der Sänger Greiner Pohl abgeführt. Dieses Mal gibt es ein lebenslanges Auftrittsverbot für die Band. Wobei lebenslang im Kontext der DDR heißt, noch 3 Jahre.
Mr. Gorbatschow, tear down this wall.
In seiner 3-stündigen Rede sprach Michail Gorbatschow ausführlich über Perestroika, den Umbau der sowjetischen Gesellschaft.
Während der traditionellen SED-Kampfkundgebung zu Ehren der sozialistischen Revolutionäre Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht wurden Demonstranten verhaftet, die sich mit eigenen Plakaten beteiligen wollten.
Was das Antlitz des Sozialismus auf deutschem Boden noch nie so menschlich war wie heute.
Marion, du hast 1987, 88 als Radiomoderatorin begonnen. Wie erinnerst du dich an die Atmosphäre dieser Jahre in der DDR?
Es war schon sehr, sehr spürbar, dass die Stimmung in der DDR gerade unter jungen Leuten immer angespannter wurde. Es hat sich so eine Agonie breit gemacht im ganzen Land. Also die Luft wurde immer dicker und die jungen Leute wurden immer unzufriedener. Also man spürte das nicht in Straßen, aber in Gesprächen und so. Wie geht's denn hier weiter? Und ich kann mich erinnern, in meinem Freundeskreis gab es etliche, die Ausreiseanträge laufen hatten und so und sagten, ich will hier weg. So, ich halte's hier nicht mehr aus. Ne?
In der Sowjetunion hatte Gorbatschow Glasnost und Perestroika verkündet. Davon war nichts zu spüren.
Nein, also im Gegenteil, es gab ja zum Beispiel auch das Beispiel, das habe ich erlebt im DDR-Rundfunk, also bei DT64, es gab so eine Art Reader's Digest in der DDR, das war ein sowjetisches Magazin, das nannte sich Sputnik. Und mit Glasnost und Perestroika, also als sich die Sowjetunion öffnete, veränderte sich auch dieses Magazin und es wurde von der Postzeitungsliste, von der Vertriebsliste gestrichen. Es wurde nicht verboten, es wurde einfach nicht mehr geliefert. Es hat sich angeführt wie ein Verbot. Kurt Hager sagt, wir müssen ja nicht unsere Wohnung renovieren, wenn der Nachbar renoviert und so weiter.
Kurt Hager. So etwas wie der Chefideologe der SED.
Also es war einfach keine Bewegung innerhalb des Landes.
Trotzdem gab es dann so eine leichte Öffnung in der Kulturpolitik, die darin bestand, dass Konzerte mit westlichen Musikern organisiert wurden. Also 1987 kam Bob Dylan, ein Jahr später dann Joe Cocker, Depeche Mode, Bruce Springsteen. Hat man sich da einfach gefreut, dass die kommen?
Also einerseits ja klar, die Wiesen, auf denen das stattfand, waren voller Leute. Aber auf der anderen Seite haben die Leute gesagt, ja, ist ja cool, dass ihr alle reinlasst, die Leute, aber warum lasst ihr uns nicht raus? So, wir wollen ja, wir kommen doch wieder. Ihr müsst doch jetzt nicht so tun, als würdet ihr uns hier auf einem goldenen Tablett all diese großartigen Künstler aus dem Westen präsentieren. Das ändert nichts an der Situation in diesem Land. Die Leute sind hingegangen, aber es hat sich nichts an der Haltung verändert.
Was würdest du sagen, war das Kalkül?
Ich glaube schon, so ein bisschen dafür zu sorgen oder die Atmosphäre im Land so ein bisschen zu befrieden. Also die haben natürlich gemerkt, dass die Stimmung immer unzufriedener wurde, also gerade unter jungen Leuten. Und bevor das Land ausblutete, haben die vermutlich, also ich war nicht dabei, aber so wird es dann auch kolportiert oder gesagt, was können wir denn machen, um die Leute so ein bisschen bei der Stange zu halten und so. Und das war dann schon Kalkül, habe ich durchaus auch so verstanden, ja.
Nach Bruce Springsteen und Joe Cocker kommt im Herbst 1988 schließlich Rio Reiser. Sein damaliger Manager George Glück.
Künstleragentur der DDR hat sich an mich gewandt und ich bin amerikanischer Staatsbürger. Entsprechend konnte ich jederzeit über Checkpoint Charlie damals rübergehen. Und als ich Rio davon erzählt habe, war er beste Laune. Er sagt, ja, das klingt interessant, das würde ich gerne machen.
Um den Ostrock aufzuwerten, sage ich mal so, wurde jeweils eine Ostband davor gestellt. Und die wurden aber überhaupt nicht gemocht. Egal, ob die jetzt vorher einen guten Ruf hatten oder eine gute Band, eine schlechte Band waren, egal. Die wurden unfairerweise doch mit der DDR gleichgesetzt und die wurden ausgebuht.
Lutz Kaschowski ist damals Frontmann einer Band, die seinen Namen trägt. Kaschowski.
Und nach diesem Sommer rief mich unsere Managerin an und fragte, könntest du dir vorstellen, Vorband von Rio Reiser zu spielen? Und da habe ich geschluckt und habe gesagt, ich schlafe mal drüber. Weil da war mir klar, das wird schwierig, als Vorband sowieso, aber dann auch als Vorband von Rio, in Klammern Scherben. Und da kommt nicht Mainstream-Publikum, sondern da kommen tausende Hardcore-Fans mit schwarzen Fahnen und die werden dich schlachten.
Aber schlachten als Vertreter des Staates sozusagen.
Genau, da bin ich dann in dem Falle der böse Ossi, der ausgepfiffen werden muss, weil man will Rio hören und nicht mich. Vorband sowieso schwierig, aber wie gesagt, in dem Jahr noch viel problematischer.
Damals in Kaschowskis Band am Bass Kai Luther, der mit seiner alten Band Freigang seit 2 Jahren Auftrittsverbot hat.
Ich sag mal so, ich fand's total unglaubhaft. Ich habe nie gedacht, dass er mit seiner Band nach Berlin kommt, ausgerechnet Rio oder überhaupt nach Ostdeutschland. Mein zweiter Gedanke war, oh, Kaschowski war zwar eine geile Band irgendwie. Das war ja damals so in der DDR getrennt zwischen Profibands und Amateurbands. Freigang war eine Amateurband. Mein zweiter Gedanke war aber, eigentlich hätte Freigang da spielen müssen.
Kaschowskis Sorge ist trotzdem unbegründet. Sie werden nicht ausgebuht, müssen sogar Zugaben spielen. Dann kommt Rio mit seiner Band auf die Bühne.
Es ist wahr, dass das Jahr über 300 Tage und über 52 Wochen schafft. Es ist wahr, dass das Ausland viel mehr Ausländer als Deutsche hat. Das ist wahr.
Links, ganz links stand der Bassist Jochen Hansen, der bei den Strichern früher war, der wie so ein Punk-Flummi da rumsprang, unheimlich sympathisch und passt zu Rio. Daneben Larue, der Gitarrist, der sich ja kaum bewegt auf der Bühne, aber eine unheimlich intensive Gitarre spielt, laut, verzerrt, Gibson-Gitarre, die eigentlich auch den Scherben die Power gibt und die auch Rio eben einen Teil von den Scherben wieder gab.
Doch nicht nur für die Fans in der DDR ist das Konzert etwas Besonderes, sondern auch für Rio und seine Band. Gitarrist Larue.
Ich wusste, dass ein paar Leute schon Scherben kennen, aber in welchem Ausmaß oder so. War mir erst bewusst, dass ich ein Seelenmedaille mitgekriegt habe, dass die wirklich alles so mitsingen.
Rio trägt Schiebermütze, ein schwarzes Sakko und Jeans. Nach ein paar Songs zieht er Schuhe und Strümpfe aus und macht barfuß weiter.
Und wie hast du Rio bei dem Konzert auf der Bühne erlebt?
Ja, neben seinem ganzen Charisma, seiner Ausstrahlung, seiner Power, machte Rio auf mich einen sehr schüchternen Eindruck. Und ich habe auch nicht so richtig verstanden, dass er eigentlich kaum mit den Leuten gesprochen hat.
Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen die Mitglieder der Band vorstellen.
Später habe ich mitgekriegt, dass das, glaube ich, tatsächlich nicht aus so einer Oberflächlichkeit kam, sondern dass er tatsächlich ein schüchterner Typ ist, der zwar ganz in seinen Songs versinkt, aber so wie der eine Song zu Ende ist und der andere anfängt, ist für ihn so ein bisschen schwimmendes Terrain.
RPS Larue.
Nach 1,5 Stunden hat Rio all seine Solo-Hits gespielt. Alles Lüge, König von Deutschland, Junimond. Dazu ein paar Songs der Scherben. Für seine erste Zugabe kommt er dann ohne Band auf die Bühne. Alleine am Klavier spielt Rio Der Traum ist aus.
Ich hab geträumt, der Winter war vorbei. Du warst hier, und wir waren frei. Und die Morgensonne schien. Es gab keine Angst und nichts zu verlieren. Es war Friede bei den Menschen und unter den Tieren. Das war das Paradies.
Schließlich kommt es zu dem Moment, für den das Konzert noch Jahrzehnte später in Erinnerung bleiben wird.
Gibt es ein Land auf der Erde, wo der Traum Wirklichkeit ist? Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nur eins, und da bin ich sicher, dieses Land ist es nicht. Dieses Land ist es nicht. Dieses Land ist es nicht. Dieses Land ist es nicht.
Rio hat unser Lebensgefühl auf den Punkt gebracht, dass man doch plötzlich überrascht war, wie dieser Song, den man x-mal gehört hatte und der auch nicht mehr der neueste war, plötzlich so wie Arsch auf dem Eimer auf diese Situation passte und dass keiner von uns, sondern dass jemand aus Westdeutschland unsere Situation so naiv und ehrlich und eindeutig auf den Punkt bringt. Dieses Land ist es nicht. Das hätte bei uns niemand gesungen. Aber nicht nur, weil er sich nicht getraut hätte, sonst wäre auch niemandem eingefallen.
Der Traum ist aus! Der Traum ist aus! Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird.
Kommen wir zu diesem legendären Konzert. Wie hast du das erlebt?
Ich war da. Ich war am ersten Abend da und das war unfassbar, weil dieses Konzert, ich glaube auch für Rio selber, so ein existenzielles Erlebnis war. Ich glaube, weiß nicht, 6000 Leute waren da und du spürtest diese, also beides, du spürtest die Unzufriedenheit und du spürtest diese Sehnsucht von Rio, etwas zu sagen, was uns alle bewegt. Und das passierte dann auch. Und ich glaube, Rio war genauso gerührt in der Situation wie wir alle.
Wie würdest du beschreiben, was da in diesem Moment passiert ist?
Ach, ich kann das so, das war so eine ganz, also das war wie so eine Welle, die durch uns durchging, ja. Also das waren, wir sprachen alle plötzlich die gleiche Sprache. Wir sangen diese Zeilen und wir riefen diese Zeilen mit. Und da war Rio Reiser und hat uns nicht an die Hand genommen, sondern wir haben uns alle an die Hand genommen. Das klingt jetzt furchtbar pathetisch, aber es war wirklich so ein großes Verständnis zwischen ihm und uns auf der Bühne. Das gab es vorher auch schon, aber genau bei diesem Song, der ja etwas anderes meinte, als er ihn geschrieben hat und der plötzlich übersetzt wurde in diese konkrete Situation, das war für alle, also für uns und für die Band und für ihn absolut emotional.
Das Verrückte ist ja, den Song hat er 15 Jahre vorher in seiner WG-Küche in Kreuzberg geschrieben. Es war eine Eingebung. Er wachte morgens auf und schrieb diesen Song runter, der aber in dem Fall klingt, als wäre er für diesen Moment geschrieben worden, ne?
Ja, genau. Und das war eben diese Magie. Also man kann da eigentlich wirklich nur von Magie sprechen, mit der er, also die ihn genauso mitgerissen hat oder genauso mitgezogen hat wie uns in dem Augenblick, ja. Also man denkt, okay, jemand schreibt einen solchen Text und 10 Jahre später singt er diesen Text und er meint etwas ganz anderes und trotzdem dasselbe. Nur übersetzt in eine andere Gesellschaftssituation.
Aus dem Live-Mitschnitt im DDR-Fernsehen wird der Song später rausgeschnitten. Stattdessen läuft dort, mitten im Konzert, ein kurzer Einspielfilm über Rios Werdegang.
Manchmal hat er Angst, die Amerikaner könnten in Nicaragua einmarschieren. Ohne große Gesten wehrt er sich gegen Ausbeutung, Rassismus, Unterdrückung. Wie Menschen miteinander umgehen, ob einer den anderen akzeptiert oder ausbeutet, da fängt für ihn Politik an. Reisekonzerte sind keine billige Anmache.
Aber dieses Herausschneiden aus der Fernsehübertragung ist für das Konzert und für alle, die dabei waren, unerheblich. Und letztlich auch für das sich abzeichnende Ende der DDR.
Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort.
unverzüglich.
Die DDR hat von sofort an ihre Grenzen zum Bundesgebiet und nach West-Berlin bis auf Weiteres geöffnet.
Wisst ihr, wo ihr hin wollt?
Einfach rein.
Los, weiter!
Durch eine gemeinsame Anstrengung wird es uns gelingen. Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Sachsen und Thüringen schon bald wieder in blühende Landschaften zu verwandeln.
Nur mal gucken, ist traumhaft und dann wieder zurück.
Nur ein Jahr nach Rios Auftritt in der DDR fällt die Mauer. Und aus den 60 Millionen, die die Scherben in einem ihrer Songs besingen, werden über Nacht 80 Millionen. Bereits im nächsten Jahr tourt Rio mit seiner Band 5 Wochen durch Ostdeutschland. In Halle müssen sie wegen des großen Andrangs sogar ein Zusatzkonzert spielen.
Hallo.
Zu Herrn Gysi.
Bräuchte ich mal ein gültiges Personaldokument, bitte.
Im Frühjahr 1990 nimmt Rainer Börner Kontakt zu Rio auf. Börner hat damals das Konzert in der Werner-Seelenbinder-Halle organisiert. Nun macht er Rio mit Gregor Gysi bekannt, dem damaligen Parteivorsitzenden der PDS. Die beiden treffen sich in einem Café am Berliner Fernsehturm.
Er gefiel mir schon durch seine ganze Herangehensweise. Er gefiel mir auch durch die Art, wie er eben Lieder sang. Auch die Art der Lieder gefielen mir.
Wie haben Sie ihn als Menschen wahrgenommen?
Nett, zuverlässig, wenig eitel, sehr witzig. Für Ironie und auch Selbstironie sehr zu haben. Wir trafen uns, da stimmte so die Chemie im Gespräch zwischen uns.
Am 11.11.1990, rund einen Monat vor der ersten gesamtdeutschen Wahl, tritt Rio in die Nachfolgepartei der SED ein und unterstützt den Wahlkampf der PDS. Auf einer Bühne überreicht ihm Gysi den rosa Mitgliedsausweis der PDS. Dafür setzt Rio dem Politiker eine Pappkrone auf. Ich erinnere mich an die Wahlkampfabschlusskundgebung der PDS in der Berliner Deutschlandhalle. Ich war damals mit ein paar Freunden da. Denn die erste gesamtdeutsche Wahl am 2. Dezember 1990 war gleichzeitig die erste Wahl, bei der ich wählen durfte. Gregor Gysi hielt eine Rede, anschließend trat Rio mit seiner Band auf. Er spielte nicht nur König von Deutschland und Alles Lüge, sondern, zu meiner großen Freude, auch ein paar alte Scherbensongs. Dann rief er, lasst sie uns ärgern. Für mich, als damals 19-jährigen Westberliner, ein überzeugendes Argument.
Ich glaube, das konnte man nur machen, wenn man aus dem Westen kam, weil man den Osten nicht erlebt hat.
Noch einmal Kai Luther, der Bassist von Freigang.
Also anders konnte ich mir das gar nicht erklären. Mittlerweile ist es ja 30 Jahre her. Aber damals, so kurz nach der Wende, in die PDS einzutreten, wo eigentlich immer noch die ganze alte Garde da war. Das war ja für mich ein gewaltiger Schritt nach hinten. Da war ich schon echt enttäuscht, muss ich sagen.
Auch Rios Manager George Glück ist nicht begeistert.
Ich kannte den Kommunismus aus erster Hand.
Glück stammt aus Siebenbürgen in Rumänien. Er ist 11, als er mit seinen Eltern in die USA emigriert.
Und was der Stasi war in der DDR, war in Rumänien die Securitate. Auf jeden Fall, die kamen an da und haben meine Eltern abgeholt. Und als Kind habe ich das erlebt. Und die PDS war ja im Prinzip eine Nachfolgepartei der SED. Also ich fand das nicht gut. Auch da, Rio hat gemacht, was Rio machen wollte.
In seinen Erinnerungen erklärt Rio 3 Jahre später,
die Identität wurde ja gekappt. Immer mit der Begründung, dass man das böse Wesen, was die SED da 40 Jahre lang angerissen hat, mit Stumpf und Stiel ausrotten müsste. Ne? Mhm. Das ist der Grund gewesen, warum ich in die PDS gegangen bin. Weil ich das als einen Ansatzpunkt sah, das zu unterstützen, was da an Resten von Identität in der DDR ist. also das Selbstbewusstsein jetzt auch von DDR-Bürgern. Und nicht diese Grundlage zu akzeptieren eigentlich, dass das ja das Beste war, was ihnen passieren konnte, die Vereinigung.
Das war ihm so wichtig, weil wir wurden ja außerhalb jedes Randes der Gesellschaft gestellt, dass man mit uns also logischerweise nichts zu tun haben dürfte und schon gar nicht im Westen. Und dagegen wollte er ein Zeichen setzen. Das liegt eben daran, dass er charakterlich zum Widerspruch neigt und weil er dem Mainstream nie so recht geben will. Wobei das Konsequenzen hatte, mit der ich etwas naiv nicht gerechnet hatte.
Und zwar?
Dass er seitdem nicht mehr gespielt wurde im Rundfunk. Und da wusste ich, dass es nicht so wie in der DDR läuft, dass wahrscheinlich einer vom ZK der SED oder so oder das Politbüro das beschließt oder durchsetzt, sondern das ist so ein vorauseilender Gehorsam, um den Mainstream nicht zu verletzen. Und das tat mir wieder leid, weil ich dachte, bloß weil er jetzt zu uns gekommen ist, kriegt er natürlich weniger Geld etc., weil er ja nicht mehr gespielt wird. Und das konnte ich ja alles gar nicht ausgleichen.
George Glück.
Noch nie habe ich es erzählt, aber ich habe damals sogar mit Gregor Gysi telefoniert und habe den erklärt, also dass Rio das macht, ist schrecklich. Ich finde es nicht gut. Und die sollen ihnen doch eine ordentliche Summe zahlen. Die waren ja reichste Partei in Deutschland. Die waren reicher als CDU, CSU, SPD und FDP und alle zusammen. Ich habe gesagt, ihr könnt doch ihm dann irgendwie das quasi versüßen oder helfen.
Die Geschichte, dass Rio im Radio nicht mehr gespielt worden sei, weil er die PDS unterstützt, erzählen sowohl Gregor Gysi als auch George Glück. Zur Wahrheit gehört aber auch, Rios große Hits König von Deutschland und Alles Lüge liegen zu dieser Zeit bereits ein paar Jahre zurück. Sein drittes Album, das im Frühjahr 1990 erschienen ist, hat es nicht einmal mehr in die Charts geschafft. Gespielt wird er also sowieso nicht mehr viel. Der PDS bleibt Rio trotzdem verbunden. In der Biografie, die er über seinen Bruder geschrieben hat, schildert Gerd Möbius, wie Rio Anfang der 90er bei einem Vorstandstreffen der PDS in Potsdam auftritt. Er ist eingeladen, ein paar Lieder zu singen. Doch weil er am Klavier nur Volkslieder spielt, auf einem Baum ein Kuckuck und horch, was kommt von draußen rein, kommt es zu einem Eklat.
Das war weniger das Problem. Sein Zustand war mehr das Problem damals, nicht die Art der Lieder. Es waren natürlich die Mitglieder der PDS, die aus der SED kamen und die bei uns blieben. Die waren natürlich, wenn ich das mal offen sagen darf, auch etwas kleinbürgerlich strukturiert. Insofern wollte er sie natürlich ein bisschen verarschen mit der Art der Lieder, die er spielte. Nur da er noch in so einem anderen Zustand war, führte das zu einem gewissen Eklat.
Anderer Zustand heißt?
Ja, na, so ein Zustand, wo man merkte, er lallte eben etwas etc. Also das war schon ganz offensichtlich.
Ein Zustand, der in den nächsten Jahren häufiger auftreten wird.
Ich weiß natürlich ein paar Vorkommnisse mit ihm, was so meine Mitglieder etwas störte, wenn er dann etwas übermäßig Alkohol getrunken hatte etc.
Doch davon abgesehen ist es mit der PDS im Grunde wie in seiner gesamten Solozeit. Rio setzt sich zielstrebig zwischen alle Stühle. Er tritt in die PDS ein und legt sich mit ihren Mitgliedern an. Er will endlich erfolgreich sein, aber die Erwartungen der Plattenindustrie nicht erfüllen. Für die alten Scherbenfans ist er zu kommerziell, für den dauerhaften Erfolg zu eigensinnig. Rio macht, was Rio machen will. In der nächsten Folge von Musik ist eine Waffe, die Geschichte von Tonsteine Scherben.
Sag mal, fliegen jetzt auch schon statt Steine Kuschelbären bei dir auf die Bühne?
Ja.
Ja?
Ja.
Ja, und wie fühlst du dich da?
Das finde ich toll. Ich meine, es ist besser als Bierbüchsen, vor allem volle, ja.
Also, ihn dann zu sehen, wie er aufblühte und auch seine erste Platte ein Riesenerfolg wurde, das beantwortete auch alle Fragen, ob das jetzt richtig oder falsch war.
Und dass er sein Leben lang Politlieder, Fünf Finger hat die Faust singen soll oder sowas. Also, unverschämt fand ich das.
Das war mir nicht so klar, wie extrem die Tretmühle ist. Aber es war mir klar, sich auf den Strich begeben, klar, sich verkaufen.
Rio wollte auch erfolgreich sein. Er wollte so erfolgreich sein wie Grönemeyer.
Musik ist eine Waffe ist eine achteilige Podcast-Serie von mir, Philipp Meinhold. Mit Originalmusik von Rainer Oleag. Für den Schnitt ist Katrin Witt verantwortlich, für die technische Produktion und Sounddesign Stefan Lindner. O-Ton-Recherche Katrin Groth. Dramaturgie Sarah Meinhold, die Redaktion und Projektleitung hat Diana Arapovic. Für die O-Töne von Rio Reiser danke ich Gerd Möbius und dem Rio Reiser Archiv sowie Hannes Eiber. Er hat das Gespräch mit Rio 1993 für seine Autobiografie König von Deutschland geführt. Für Unterstützung danke ich außerdem Robert Kneschke von der Website riolyrics.de, Frank Menzel und Lutz Kaschowski, sowie allen, die für diesen Podcast mit mir gesprochen haben. Musik ist eine Waffe ist eine Produktion von Radio 1 vom Rundfunk Berlin-Brandenburg 2024.